Das Werden des Sohnes Gottes. Das Werden des Sohnes Gottes, das grundsätzlich auch unser Werden auf dem Wege der Sohnschaft bestimmt. Denn wir reifen heran und wachsen nach den Gesetzen, nach denen Jesus selbst angetreten ist. So dürfen wir das auch auf uns übertragen, hoffentlich, wenn der Herr Gnade schenkt, dass wir einmal sagen können, ein Sohn wurde ich dir, o Gott und Vater, angesichts meiner Mutter. Wer sind meine Mutter, mein Vater, meine Schwestern, meine Brüder, die das Wort Gottes lieben, hören und bewahren? Ein Sohn wurde ich meinem Vater. Und das wollen wir ein wenig nachzuzeichnen versuchen, dieses Wort und diese Gesetzmäßigkeit des Werdens der Söhne auf dem Weg des Sohnes anhand eines Kapitels aus der ströhrenden Epistel, wie Luther gesagt hat, aus dem Wort Gottes des Jakobusbriefes. Und ihr werdet erstaunt sein, wie viel paulinisches Evangelium wir darin vorfinden. Es ist eins der köstlichsten Kapitel des Neuen Testamentes. Jakobus 1. Jakobus, Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, denen in der Zerstreuung seinen Gruß. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in die buntfarbigsten Versuchungen hineingeratet. So sagt der Grundtext. Nicht wahr, wir hätten da ganz etwas anderes erwartet. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, dass heute an diesem Tage diese herrliche Sonne scheint. Oder achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in den Stunden der Begegnung mit dem lebendigen Gott von einer unüberbietbaren Freude erfüllt werdet. Oder ähnliches. Nein, achtet es für lautere Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen hineingeratet. Das ist ein unerhörtes Wort. Das kann man nicht einfach so leichtfertig daher sagen. Und deshalb muss der Apostel dafür eine Begründung geben. Für Menschen, die in Nöten, Ängsten, Schrecken, Anfechtungen und Versuchungen stehen und im Kampfe oft bis auf das Blut. Nebenbei gesagt, dass hier von buntfarbigen Versuchungen die Rede ist. Dieses Wort finden wir ja nur zweimal im Neuen Testament, jedenfalls in der Briefliteratur. Das hängt mit jener anderen Stelle zusammen, dass wir die buntfarbige Weisheit verkündigen sollen, den Fürstentümern und Gewaltigen in der unsichtbaren Welt. Denn woanders kann sich denn die Tatsache der Sohnschaft erweisen, unter Beweis stellen und bestätigen, als gerade in der Versuchung, in der Anfechtung, in der Konfrontation mit Sünde und Verderben, mit Not und Drangsal. Und Sohnschaft erweist sich im Gehorsam gegenüber dem Vater. Wir werden dann noch darauf zu sprechen kommen. Und nun die Begründung. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen hineingeratet, weil ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in keiner Beziehung Mangel habet. Das ist das Ziel. die Ertüchtigung der Söhne. Die Tatsache, dass die Söhne heranreifen sollen zu Männern Gottes. Und hier sind auch die Frauen einbeschlossen, die ja auch Söhne Gottes sind in Christo Jesu. Du aber, o Mann Gottes, so sagt Paulus in seinen Briefen. Das ist das Planungsziel des lebendigen Gottes, die neue Menschheit, die Menschen Gottes, die Männer Gottes und die Frauen Gottes und die Ausreife dieser neuen, vom Geiste gezeugten Persönlichkeiten. Es ist ein männliches Wort, kein weinerliches Wort, kein sentimentales Wort, kein Wort, das nur das Glück der Nachfolge beschreibt und die harte Seite der Erziehung Gottes verschweigt. Nämlich, dass Gott mit uns handelt als mit Söhnen, indem er uns züchtigt, weil wir keine Mischlinge sind und Bastarde, sondern weil wir Söhne sind. Denn er züchtigt einen jeden Sohn, den er aufnimmt, und zwar, weil er ihn liebt und weil er an ihm Wohlgefallen hat. Weil ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in keiner Beziehung Mangel habet. Nicht wahr? Da besteht ja ein wesentlicher Unterschied zwischen Vollkommenheit und Vollendung. Dieses Wort redet nicht etwa einer Sündlosigkeit zugute. Es hat ja immer wieder Menschen gegeben, die der Meinung waren, sie könnten hier auf Erden das Ziel erreichen, dass sie sündlos wären. Und sie haben es von sich behauptet und sind oftmals schrecklich gestrauchelt, sodass ihnen Gott zeigen musste, was in ihnen war und dass er es dann offenbar machte und geschehen ließ, was in ihrem Herzen vor sich ging. Vollkommen und vollendet, was heißt das? Wenn ein Baby geboren wird und wenn es, was heute gar nicht mehr selbstverständlich ist, ein normales Kind ist, ein gesundes Kind, dann ist es vollkommen. Das ist ja das Schöne, da ist alles anlagemäßig vorhanden. Nicht nur die Haare, nicht nur die spätere Stimme, sondern auch die Hormone, die Drüsen, die oft erst viele Jahre später die reife Schübe einleiten und in Gang treten, die Reife beschleunigen. Es ist alles vorhanden. Das Nervensystem, das System des Blutkreislaufes, das energetische System, von dem man heute weiß, alles vorhanden, es ist vollkommen. Das ist auch die Vollkommenheit der Kinder Gottes vom ersten Tage ihrer Wiedergeburt an. Sie sind vollkommen in Christo Jesu. Angenehm gemacht dem Gott und Vater in Christo Jesu durch den Heiligen Geist. Er ist uns geworden zur Rechtfertigung, zur Heiligung, zur Weisheit, zur Erlösung. Es ist alles vorhanden. Aber nun darf man nicht hergehen und darf einem solchen Baby sagen, wir gehen jetzt ins Theater, sei mal schön brav, wenn du Hunger hast, im Kühlschrank liegen ein paar Dosen Ölsardinen, dann kannst du dich verpflegen. Sondern die neugeborenen Kindlein werden aufgezogen durch die unverfälschte, wortgemäße Milch des Evangeliums. Später sollen sie dann als Erwachsene Brot essen können und sich mit der Lampe des prophetischen Wortes in einer dunklen Zeit und Welt zurechtfinden können. Sie sind vollkommen, sie sind aber noch nicht vollendet. Es gehören noch etliche reife Stufen, noch etliche reife Schübe dazu, manche Umwege, auch manche Irrwege. Bis endlich ein solches vollkommenes Kindlein herangereift ist zu einem Mann, zu einer Frau, Anders gesagt, bis derjenige, der in Christo Jesu vollkommen ist, herangereift ist zur Zielstrebigkeit eines Erwachsenen, der durch lange Gewöhnung geübte Sinne hat zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Der in der Lage ist, durch den Geist des lebendigen Gottes auch die Tiefen Gottes zu verstehen oder verstehen zu lernen, der in die Weisheit Gottes eingeführt werden kann. Ihr sollt vollkommen und vollendet sein. Wir werden dann noch sehen, welche Bedeutung dieses Wort in Bezug auf Jesus, unseren Herrn, hat. Auch er kannte solche Vollkommenheit von Ewigkeit her. Aber auch er musste in den Tagen seines Fleisches vollkommen und vollendet werden. Zur Reife geführt werden. Zur Ausreife der Sohnschaft. Wir werden dann noch schauen, wie wir das zu verstehen haben. Aber es ist halt doch ein Wort. Vollendet werden durch Versuchung? Da setzen wir doch zunächst einmal ein großes Fragezeichen dahinter. Wir kennen andere Worte Gottes, wo uns ein anderer Weg gezeigt wird. Ich möchte einmal lesen 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, weil du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögend sind, dich weise zu machen zur Vollerrettung durch den Glauben, der in Christo Jesu ist. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke voll ausgerüstet. Das bejahen wir. Dazu sagen wir freudig ja zu dieser reife Förderung durch die heiligen Schriften Gottes. Aber wir stellen noch einmal die Frage, welche Rolle hat hier die Versuchung? Kann überhaupt die Versuchung in unserem Leben eine positive Rolle spielen? Hat nicht der Herr uns beten gelehrt, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen? Wir stellen die Frage, versucht Gott seine Heiligen und Geliebten? Dazu ein Wort, 1. Korinther 10, Vers 13. Daher, wer zu stehen sich dünkt, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Tragvermögen hinaus versucht werdet. Sondern er wird zusammen mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, sodass ihr sie zu ertragen vermöget. Was schafft Gott? Nicht nur den Ausweg, sondern auch die Versuchung. Er wird mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen. Wir haben gestern gehört, wenn ihr in das Leiden hineinkommt, wenn ihr die Feuerhitze der Drangsal zu spüren bekommt, dann lasset euch die Leiden, die euch widerfahren, nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. 1. Petrus 4. Das heißt aber nach dem Grundtext des Neuen Testamentes, als widerführe euch etwas aus dem anderen Bereich der Dämonen, der Finsternis, des Satans. Als käme etwas auf euch zu, das vom Satan selbst in euer Leben hineingewirkt ist. Liebe Geschwister, ihr wisst von einem Hiob und ihr wisst, dass der Satan nur das tun durfte, was der Vater, was der Herr ihm gestattete. Wenn in das Leben der Heiligen, die nach Vorsatz berufen sind und die Gott lieben, solche schrecklichen, verheerenden Dinge einbrechen, die zur Zertrümmerung des Lebens und der Kraft führen können, dann sind sie gewirkt von dem Vater der Liebe, von dem Vater des Lichtes. Gott schafft die Versuchung. Aber ich stelle doch einmal die Frage, wie verhält sich das denn? Führe uns nicht in Versuchung. Gott schafft die Versuchung. Wir stehen hier in einer schwierigen Frage.
Wir sagen, dort liegt ein Rabe am Himmel. Wir sagen, da hat ein Düsenjäger am Himmel einen Kondensstreifen hinterlassen. Wir sagen, Gott wohnt im Himmel.
Und wir bezeichnen das alles mit demselben Wort und sind in einer schrecklichen Verlegenheit. Denn wir wissen ja, dass der Lufthimmel, in dem die Spatzen herumfliegen und der so schön blau angestrichen ist, die Kinder fragen mich immer, wieso ist der Himmel blau? Ja, und dann kann man da eine schöne Unterrichtslektion halten in Physik. Wir wissen alle, dass dieser Himmel nichts zu tun hat mit dem unzugänglichen Licht, in dem Gott wohnt. Die Engländer haben es da besser. Sie haben zwei Worte, Sky und Heaven. Sky für den Himmel, den man sehen kann, in dem die Spatzen fliegen, und Heaven für den Himmel Gottes. Und so ist es mit dem Wort und mit dem Begriff Versuchung in der Heiligen Schrift. Ich darf einmal vorweggreifen, in unserem kostbaren Text in Jakobus 1 haben wir in Vers 13 eine ganz klare Aussage. Niemand sage, wenn er versucht wird und gemeint ist, wenn er zum Bösen und zur Sünde versucht wird. Ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und er selbst versucht niemanden zum Bösen. Das ist die Lösung. Aber Gott versuchte Abraham. Und nun möchte ich versuchen, uns eine Klärung zu zeigen. Gott versucht in dem Sinne, dass er seine Heiligen und Geliebten in die Erprobung und Ertüchtigung des Glaubens führt, zu dem Zweck, dass sie in der Versuchung den Gehorsam bewähren und sich so als Söhne Gottes erweisen. Glaubensprobe, Test des Glaubens. Gott versuchte Abraham. Aber er, von dem nur gute Gabe und vollkommenes Geschenk kommt, der Vater der Lichter, bei dem keine Wesensveränderung ist, noch eines Wechselns Schatten. Er versucht uns nicht zum Bösen, er versucht uns nicht zur Sünde, in der wir fallen sollen. Ich möchte es noch anders sagen. Jede Versuchung in unserem Leben ist ein Schnittpunkt der Interessen Gottes und der Interessen Satans. In dieser Krise, in dieser Glaubenserprobung, in dieser Versuchung wollen sich die Interessen Satans durchsetzen, dass wir in der Versuchung fallen und dass wir liegen bleiben. Wir alle straucheln oft, aber es ist Kennzeichen des Gerechten, dass er wohl siebenmal fällt, aber dass er wieder aufsteht, in der Kraft Jesu und in der Kraft des Geistes den Weg als gehorsamer Sohn weitergeht. Die Interessen des Satans in der Versuchung sind der Fall und das Straucheln der Söhne. Die Interessen Gottes in jeder Versuchung, die an uns herangetragen wird, sind die Erweisung des Gehorsams und eine vermehrte Kraft und Vollmacht unseres Geistes. Da brauchen wir nur den Sohnesweg anzuschauen, den Sohnesweg unseres Herrn, wie er uns aufgezeichnet ist in den Evangelien. Wir wollen einmal die Stationen nennen. Am Jordan schwebt der Geist Gottes herab, wie eine Taube herabzuschweben pflegt, und verweilt auf dem Sohn. Und hier empfängt er seine volle messianische Ausrüstung, die Fülle des Geistes nach Jesaja 11. Das ist das, was in einer abgeschwächten Weise im Leben der Söhne geschieht, wenn sie wiedergeboren werden, wenn sie gezeugt werden aus Gottes Geist von oben herab. Was ist die erste Tätigkeit des Heiligen Geistes? Ihr wisst es alle. Und sofort treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus, damit er dort von dem Teufel versucht wird. Könnt ihr euch einen größeren Gegensatz vorstellen zwischen dem Heiligen Geist des lebendigen Gottes und dem Satan? Das erste Werk im Leben des Sohnes Gottes, das erste Werk des Heiligen Geistes, er treibt den Sohn in die Wüste. Nicht seliges Wandeln auf sonnigen Höhen. Er treibt den Sohn in die Wüste, damit er dort von dem Teufel versucht werde. Aber die Absicht des Geistes ist die Bewährung des Sohnes. Er soll in der Versuchung und in der Anfechtung, unter der er gelitten hat, wie auch wir, den Gehorsam vollenden, der in einer vollkommenen Weise seit Ewigkeiten in ihm wohnt. Und das kann er nur in den Tagen seines Fleisches, in der Konfrontation mit dem Satan, mit der Sünde, mit dem Ungehorsam, mit dem möglichen Fall und mit der Versuchung. Und dort heißt es, dass der Sohn Gottes gehorsam war und blieb, den Gehorsam erwies. Und dann heißt es, und er kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und dort beginnt er dann seine segensreiche Wirksamkeit. Vermehrte Vollmacht durch Gehorsam. Stiftung der Sohnschaft durch den Heiligen Geist. Mancherlei Wüsten in unserem Leben. Wüsten der Anfechtung und der Versuchung. Versuchungen, in denen wir von beidem bedrängt werden, von der Seite Gottes gehorsam zu sein, von der Seite Satans unseren Glauben über Bord zu werfen und das Ziel zu verfehlen. Der erwiesene Gehorsam, die vermehrte Vollmacht des Geistes, um Menschen zu dienen, das ist der Sohnesweg. Auf diesen Sohnesweg sind auch wir gestellt. Sohn wurde ich meinem Vater. Ein einzigartiger und zarter angesichts meiner Mutter. Das konnte eigentlich so nur der Sohn Gottes sagen, dessen Fußspuren wir nachverfolgen dürfen. Wir werden jetzt ein wenig besser verstehen, was wir gelesen haben. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallet, weil ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in keiner Beziehung Mangel habet. Und da wollen wir uns noch einmal den Sohn Gottes anschauen. Auch er wurde zur Vollendung geführt. Auch wir sollen ja vom Kind zum Mann in Christo heranreifen. Es ist ein Brief im Neuen Testament, der in unüberbietbarer Weise von diesem Werden des Sohnes auf dem Sohnesweg berichtet. Es ist der Hebräerbrief. Und wir sollten diese Aussagen ganz ernst nehmen. Denn es gibt immer wieder so viele Gotteskinder, die mit der Tatsache ganz wenig ernst machen, dass Jesus, der Herr, der Sohn des lebendigen Gottes in den Tagen seines Fleisches angefochten war. Bis aufs Blut. Er hat einmal seinen Jüngern gesagt, ich danke euch, dass ihr mit mir ausgeharrt habt in meinen Versuchungen. Und es ist einfach eine Lüge des Teufels, wenn gesagt wird, Jesus hätte überhaupt nicht sündigen können. Jesus hätte überhaupt nicht fallen können. Da frage ich euch, war das denn alles, was er erduldet hat, an Leiden, an Anfechtungen, an Nöten, an Weinen, an Schreien, an Klagen? War das denn alles nur Kulissenschieberei und Theaterdonner? Wir lesen im Hebräerbrief, was dort geschrieben steht. Zunächst einmal Kapitel 1, Vers 10. Du Herr hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Das ist der Herr Jesus. Und von ihm heißt es hernach, Kapitel 2, Vers 10, denn es geziemte ihm, dem lebendigen Gott, um deswillen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, um viele Söhne zur Herrlichkeit führen zu können, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden vollkommen zu machen. Der Urheber unserer Errettung ist Jesus. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, stammen alle von einem Gott und Vater, um welcher Ursache willen Jesus sich nicht schämt, sie Brüder zu nennen. Er weiß, wie es uns zumute ist. Er weiß, welche Stürme in unserer Seele toben. Er weiß, wie wir oft belastet sind. Er weiß, in welchen Auseinandersetzungen und Spannungen wir leben. Er weiß um die Stresssituationen unseres Lebens. Er weiß um die Depressionen, um die Ängste und Zweifel in unserem Leben. Denn er hat es selbst durchgelitten. Wir lesen weiter in Hebräer 2, Vers 17 und folgende. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er in den Angelegenheiten mit Gott ein barmherziger und treuer hoher Priester werden möchte. War er es denn noch nicht? Um die Sünden des Volkes zu sühnen, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er nun denen zu helfen, die versucht werden. Konnte er das vorher nicht? Als er bei dem Vater war, in der Herrlichkeit Gottes vor Grundlegung der Welt, möchte das einmal als Frage stellen zunächst. Und dann lesen wir Vers 5 bis 8, 5 Vers 8, und ich will das Wort nach dem Grundtext ein wenig verändern. Der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen, dem, der ihn aus dem Tode zu erretten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hat und um seiner Frömmigkeit willen erhört worden ist. Nun steht in der Elberfelder, obwohl er Sohn war an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Aber das ist nicht richtig. Denn dieses Lernen des Gehorsams, diese Vollendung des Sohnes Gehorsams in den Tagen des Fleisches Jesu, geschieht nicht in einem Widerspruch zu seiner Sohnschaft, sondern gerade weil er Sohn war. Es ist elementare Charaktereigenschaft der Sohnschaft. Wir müssen also übersetzen, was dort als Partizip steht. Weil er Sohn war, hat er an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und vollendet worden ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Er hat den Gehorsam gelernt, Klingt das nicht so, als ob er vorher nicht gehorsam gewesen wäre? Liebe Geschwister, wir sollten nachdenken beim Lesen des Wortes Gottes. Wir versuchen es euch zu zeigen. Auch er war vollkommen. Auch er musste vollendet werden. Als er noch bei dem lebendigen Gott war, als er als das Wort Gottes hingewandt war auf den Vater, als Ströme der Liebe, des Lichtes, des Lebens zwischen dem Vater und dem Sohn sich hin und her bewegten in einem ewigen Austausch des Wesens, war er vollkommen, auch in seinem Gehorsam. In jeglicher Weise der vollkommene Sohn. Aber er war noch nicht vollendet. Wir haben vorhin gelesen, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Und solange der lebendige Sohn in der Gleichgestalt der Herrlichkeit und des Wesens des Vaters war, war er allwissend, war er allmächtig, war er allgegenwärtig und war er unversuchbar vom Bösen. Unversuchbar vom Bösen. Da gab es keine Kontaktfläche. Das hat sich geändert in den Tagen seines Fleisches. Als Jesus die Gottesgleichheit ausschüttete, Philipper 2, und zu nichts wurde, hat er die eigentlichen göttlichen Qualitäten zurückgelassen. Er war auf Erden nicht mehr allwissend, sondern er musste den Vater befragen, damit er seinen Weg einrichten konnte nach Gottes Wort. Er war auf Erden nicht mehr allgegenwärtig, sondern er musste nach Jerusalem wandern, wenn er Martha und Maria und Lazarus, seine Freunde, besuchen wollte. Er war auf Erden auch nicht mehr allwissend. Deshalb fragte er den Vater, wozu hast du mich verlassen? Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und auf Erden war er nicht mehr unversuchbar. Auf Erden wurde er angefochten, wurde er versucht, hat er gelitten in seinen Versuchungen, hat er starkes Geschrei und Tränen seinem Gott und Vater dargebracht. Und darin hat er seinen ewig vollkommenen Gehorsam zur Fülle geführt und vollendet. Vollendeten Gehorsam gibt es nur in der Konfrontation mit der Sünde, mit der Zielverfehlung und mit dem Verlust der Sohnschaft. Das ist das Geheimnis vom Werden des Sohnes. Und seitdem weiß er, der versucht worden ist wie wir und mit den gleichen Methoden, wie es uns, den Brüdern, zumute ist. Und deshalb kann er uns als ein barmherziger hoher Priester wohl verstehen. Auf diesem Christusweg von der Vollkommenheit zur Vollendung stehen auch wir. Gott handelt mit uns als mit Söhnen. Das Ziel dieser Versuchungen unseres Lebens ist die Bewährung, das Ausharren. Aber auf diesem Weg gibt es auch immer und immer wieder einmal Mangelerscheinungen. Das haben wir alle, das wissen wir zur Genüge. Da lesen wir die Verse 5 bis 7 in Jakobus 1. Wo von einem solchen Mangel die Rede ist. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er von Gott, der allen freiwillig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln,
denn der Zweifelnde ist gleich einer Meereswoge, die vom Winde bewegt und hin und her getrieben wird. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, lese hierzu einmal Sprüche 2, Vers 1 bis 8. Was hier hingehört und diese Weisheit ist nicht etwa nur Wissen und Erkenntnis, sondern es ist die Fähigkeit, seinen Weg einzurichten nach dem Willen des Vaters, das Fingerspitzengefühl für das, was zu tun und zu sagen ist, der Geist der Weissagung, der uns befähigt, im Sinne Gottes zu handeln und zu reden. Sprüche 2, mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, so dass du dein Ohr auf Weisheit merken lässest, dein Herz neigst zum Verständnis, ja, wenn du dem Verstande rufst, deine Stimme erhebst zum Verständnis, wenn du ihn suchst wie Silber und wie nach verborgenen Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du die Furcht Jehovas verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Denn Jehova gibt Weisheit. Aus seinem Munde strömen Erkenntnis und Verständnis. Er bewahrt klugen Rat auf für die Aufrichtigen. Er ist ein Schild denen, die in Vollkommenheit wandeln, indem er die Pfade des Rechtes behütet und den Weg seiner Frommen bewahrt. Jehova gibt Weisheit. Er gleicht unseren Mangel aus. Und deshalb dürfen wir dann auch helfen, den Mangel unserer Brüder auszugleichen, so wie unsere Brüder in unseren Gemeinden hin und her helfen, unseren Mangel auszugleichen. Denn wir alle weissagen aus dem Stück heraus, wir reden aus dem Stück heraus, wir erkennen aus einem geringen Stück heraus. Wir alle sind Glieder, wir alle sind beschränkt, wir alle stehen verordnet durch den Gott des Maßes in einem engen Wirkungskreis. Gott erfüllt unseren Mangel. Aber bitte schaut einmal hin, wie er das tut. Da wird ganz deutlich gesagt, er gibt bereitwillig oder er gibt freiwillig. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Keine Wesensveränderung. Von ihm kommt keine Finsternis, aus ihm strömt keine Sünde. Er hat auch nicht den Teufel als Teufel erschaffen, wie so manche meinen. Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Aus ihm kann nichts Böses kommen, darum versucht er auch nicht zum Bösen. Darum schwört er bei sich selbst und bei seinem eigenen heiligen Wesen. Gott ist nicht allmächtig. Ich sage das immer wieder gern, bitte erschreckt nicht. Gott ist nicht allmächtig im philosophischen Sinn. Es gibt Dinge, die Gott gar nicht kann. Gott sei Dank. Gott kann nicht lügen. Gott ist treu. Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Selbst wenn wir untreu sind. Gott ist treu. Gott bricht seine Schwöre nicht, die er bei sich selbst geschworen hat. Das ist die Wesensbegrenzung Gottes. Gott kann nur das tun, was in seinem eigenen Wesen beschlossen ist. Er ist Geist, er ist Licht, er ist Liebe, er ist Leben. Und wir brauchen nicht zu fürchten, dass dieser Gott sich ändert. Er ist der Vater der Lichter. Bei ihm gibt es keine Wesensveränderung. noch nicht einmal eines Lichtes Schatten. Er bleibt der Ewige, er bleibt derselbe. Deshalb kann auch von seinem Sohne gesagt werden, Jesus Christus gestern und heute und derselbe, auch in Ewigkeit. Gottes Wesensbegrenzung, Gottes Selbstverpflichtung. Deshalb heißt es einmal im Hebräerbrief, es geziemte diesem Gott, durch den das All ist, den Urheber ihrer Errettung durch Leiden zum Ziel zu bringen. Es geziemte ihm. Er war es sich selbst und seinem Wesen schuldig. Ich habe bei mir selbst geschworen. Spürt ihr etwas, wie dieser Gott sich selbst verpflichtet ist und niemandem sonst? Ein Gott der Treue und ohne Betrug, gerecht und gerade ist er. Der Felsen, vollkommen ist sein Tun und alle seine Wege sind recht. Und deshalb irret euch nicht, meine geliebten Brüder, nur gute Gabe und vollkommenes Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichtes. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er von Gott, der allen gezwungenermaßen gibt, steht das da? Der allen freiwillig gibt, bereitwillig, aus vollem Herzen. Er wartet nur darauf, dass wir kommen und dass wir um seiner Gemeinde willen in unserem ganzen Mangel als die Bettler vor den lebendigen Gott treten, sodass er diesen Mangel ausgleichen und füllen kann. Glückselig sind die Bettler auf Grund des Geistes, denn die Königsherrschaft Gottes ist ihrer. Bettler vor Gott kann man nur werden aufgrund des Geistes. Und dann gibt dieser Gott bereitwillig, freiwillig, und er macht keine Vorwürfe. Er rechnet dir nicht deine Vergangenheit auf, Punkt um Punkt und Schritt um Schritt, und holt die Vergangenheit wieder hervor. Ich denke hier immer wieder an den verlorenen Sohn, der sich auf seinem langen Heimweg dem Vater entgegen dieses Sprüchlein angelernt und aufgesagt hat: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner geringsten Tagelöhner. Und es ist gewisslich wahr, was er da sagt. Und sein Schritt wird immer langsamer. Ich lasse an dieser Stelle die Kinder immer raten, warum er so langsam gegangen ist. Sie sagen dann, er war müde. Er hatte seine Schuhe durchgelaufen. Aber einer kam doch einmal darauf und hat gesagt, er hatte Angst vor dem Vater. Vor der Begegnung mit dem Vater. Ob der Vater ihn überhaupt empfangen und anhören werde, oder ob er den Hund auf ihn losließe. Und da kommt dieser Vater herbeigeeilt. Da will er seinen Spruch aufsagen. Und der Vater verschließt ihm den Mund mit dem Kuss der Liebe. Er macht keine Vorwürfe. Was für ein Lump er ist, das weiß dieser jüngere Sohn nämlich selbst. Und wer wir sind, das wissen wir. Durch unser Gewissen und durch die Überführung durch den Heiligen Geist, der von Sünde überführt. Der Vater schließt ihm den Mund. Er gibt ihm das Kleid der Herrlichkeit. Er schenkt ihm die Sandalen der Freiheit. Er steckt ihm seinen Siegelring an, den Siegelring der Vollmacht. Er gibt ihm unbeschränktes Vertrauen und feiert ein Freudenfest. Gott gibt bereitwillig und er macht keine Vorwürfe. Gott enthält nichts vor. Ich werde hier immer wieder erinnert an Psalm 84, Vers 11, jenen köstlichen Psalm der Korah-Söhne, wo es heißt, denn Jehova Gott ist Sonne und Schild, Gnade und Herrlichkeit wird Jehova geben. Nichts Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit, in Durchsichtigkeit vor ihm wandeln. Jehova der Heerscharen, glückselig der Mensch, der auf dich vertraut. Nichts Gutes enthält Gott vor. Er macht keine Vorwürfe. Er gibt freiwillig, wenn wir ihm unseren Mangel aufdecken. Und so dürfen wir voller Vertrauen vor den Thron der Gnade treten und vor den Vater treten, der sich in seinem Wesen niemals ändert, der uns nicht zum Bösen versucht, sondern damit unsere Sohnschaft vollendet werde, damit wir gekrönt werden am Ende unseres Weges. Vertrauen zu Gott können wir nur deshalb haben, weil dieser Gott in seinem Wesen unveränderlich ist. Weil das wirklich wahr ist, was die Apostel einmal als Summe dessen festgehalten haben, was sie von Jesus gehört haben. Diese Botschaft haben wir von Jesus gehört und geben sie euch weiter. Dass Gott Licht ist und in ihm ist gar keine Finsternis. Und diesem Gott dürfen wir vertrauen. Vers 12. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Der Siegeskranz des Lebens für die, die Gott lieben. Und seht einmal, das ist das Wichtigste und Wesentlichste in der Nachfolge, die Liebe zu dem lebendigen Gott. Nicht die Reichhaltigkeit unseres Wissens über Gott. Ganz gewiss kann das Wissen und kann eine reiche Erkenntnis auch eine Form der Liebe zu Gott sein. Denn wer Gott liebt, wer Jesus liebt, wird auch das Wort Gottes lieben und über diesem Wort Gottes nachsinnen Tag und Nacht. Wie ein Löwe, der über seiner Beute knurrt, so heißt es im Psalm 1. Aber die Liebe zu Gott ist elementar und wesentlich. Denn was hat Gott ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen? Die Liebe Gottes und die Liebe zu Gott. Beides ist recht. Und deshalb sagt Paulus im Römerbrief, in Römer 5, deshalb bricht unsere Hoffnung nicht enttäuscht unter den Belastungen des Lebens zusammen, weil die Liebe zu Gott ausgegossen ist in unseren Herzen. Sonst hätten wir längst alle schon den Glauben weggeworfen. Sonst hätten wir längst schon alle kapituliert und die Waffen gestreckt vor dem Feind Gottes, wenn diese Liebe Gottes, gewirkt durch den Heiligen Geist, in unseren Herzen nicht wirksam wäre. Das ist die Grundlage unseres Glaubenslebens. Bis dorthin, dass das kostbare Wort aus Römer 8, 29, dass Gott alle Dinge zum Guten anordnet, sich nur bei denen auswirkt, die nach Vorsatz Gottes berufen sind und die Gott lieben. Das Gute, das darin besteht, dass das Bild des Erstgeborenen der Söhne in uns den nachgeborenen Söhnen ausgeprägt wird. Der Siegeskranz des Lebens. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Was für ein köstliches Wort. Ein Geschenk des Gottes, der bereitwillig gibt und der keine Vorwürfe macht. Deshalb dürfen wir wie Paulus die Vergangenheit vergessen. Ich vergesse, was da hinten liegt. Die quälende, belastende Vergangenheit mit all ihrer Schuld, mit all ihren Fehlern, mit all ihren Irrwegen, mit all dem Versagen, mit all dem, was hätte sein können, wenn wir Gott allezeit gehorsam gewesen wären, wenn wir nicht die Wege der Sünde gegangen wären. Paulus kannte das. Er, der Größte der Sünder, der Mörder und der Gewalttätige. Ich vergesse, was da hinten liegt, und strecke mich aus zu dem, was da vorne ist, dem Kampfziel der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu. Auch ihr dürft vergessen, wenn ihr eure Vergangenheit unter das Blut Jesu gebracht habt, wenn ihr eure Sünde bekannt habt und auch die Reinigung der vorigen Sünden nicht vergessen habt, dann ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünde vergibt und euch reinigt von aller Untugend, von aller Ungerechtigkeit. Gott macht keine Vorwürfe, und so schenkt er und verheißt und verspricht er uns als solchen, die Gott lieben, den Siegeskranz des Lebens. Es gibt zwei aramäische Wörter im Neuen Testament, die in der Urchristenheit viel gebraucht wurden. Ich glaube, ich habe es hier schon einmal berichtet. Es ist das Wort: Anathema sei der, der den Herrn Jesus nicht lieb hat. Übersetzt: verflucht sei der, der Jesus nicht liebt. Eigenartiges Wort. Und das andere Wort: Maranatha, Herr Jesu, komm. Wir beziehen es auf die Wiederkunft des Herrn Jesus. Eigentlich wurden diese beiden Worte gebraucht in der urchristlichen Gemeinde bei der Eröffnung des Herrenmahls. Da sagte man: Anathema sei, unter Bann gestellt sei derjenige, der Jesus nicht liebt. Er verlasse jetzt diesen Raum und diese Gemeinschaft der Söhne Gottes, die den Tod des Herrn verkündigen. Liebe zu Jesus ist die Grundvoraussetzung für die Teilnahme am Mahl des Herrn. Und dann das zweite Wort. Bei der Eröffnung des Herrenmahls: Maranatha, Herr Jesu, komm. Du hast uns einen Tisch bereitet angesichts unserer Feinde. Du schenkest uns voll ein, mein Becher fließt über. Erinnere mich noch, dass ein sehr würdiger Bruder, auch ein sehr intelligenter Bruder, ein sehr scharfsinniger Bruder, es war Dr. Becker von der Versammlung, einmal bei einem Herrenmahl von vielen Brüdern aufgestanden ist, das Brot gesegnet hat und nur gesprochen hat: Komm, Herr Jesu, sei unser Gast und segne, was du uns bereitet hast. Amen. Es hat doch sehr stark auf mich gewirkt, auch wenn dies nicht wahr ist. Denn der Herr Jesus ist ja nicht unser Gast, sondern er ist als der Herr und König und als der Dienende in unserer Mitte, wenn er uns dieses Mahl bereitet. Aber weshalb ich das sage: die Grundvoraussetzung alles dessen, was Gott in unserem Leben wirken kann, ist die Liebe zu Gott, die Liebe zu Jesus, die Liebe zu seinem Wort. Die Krone des Lebens, Siegeskranz des Lebens wird der empfangen, der Gott liebt. Gott hat uns diesen Siegeskranz versprochen. Hier denke ich auch an die beiden anderen Worte des Neuen Testamentes, 2. Timotheus 4, wo Paulus sagt, dass ihm bereit liegt der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Aber nicht nur ihm werde der gerechte Richter an jenem Tage diesen Siegeskranz verleihen, sondern auch allen denen, die Jesu Erscheinung lieb haben. Und das andere Wort in 1. Petrus 5, 1 bis 4, das Wort von der unverwelkbaren Krone der Herrlichkeit für diejenigen, die in der Gemeinde Jesu vorbildhaften Hirtendienst tun. Kronen, was bedeutet das? Die Krone des Lebens ist die Fülle des Lebens in ihrer Vollendung bei Jesus, dem Herrn. Die Krone der Gerechtigkeit ist die Fülle der Gerechtigkeit Gottes in ihrer Vollendung, wenn wir einmal Christus gleich sein werden. Die unverwelkbare Krone der Herrlichkeit, welche der Hirtenfürst denen geben wird, die als Hirten gut gedient haben, ist die Vollendung und Fülle der Herrlichkeit an jenem Tage der Vollendung der Gemeinde. Und selbst wenn wir einmal gekrönt werden, wenn unser Lebenswerk nicht vergehen wird wie Holz, Heu und Stoppeln, sondern wie Gold, Silber und edle Steine bewährt ist, wenn wir gekrönt werden als Liebende von dem lebendigen Gott, von dem Vater der Lichter, da wird ein Augenblick kommen, da werden wir die Kronen nehmen und werden sie in den Staub werfen, wie jene 24 Ältesten. Wenn wir Jesus als das Lamm sehen, dann werden wir sagen, du allein bist würdig. Aber dieses große und hohe Ziel. Nun darf ich unseren köstlichen Text doch noch einmal zu Ende lesen. Niemand sage, wenn er, gemeint ist, zum Bösen versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen. Und selbst versucht er niemanden zum Bösen. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und geködert wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie ausgereift und vollendet ist, gebiert den Tod. Nicht wahr? Und davon haben wir alle ein Liedlein zu singen in unserem Leben. Von diesem Wege der Zeugung, einer Zeugung, die letzten Endes aus satanischem Geiste heraus erfolgt, die aber durch unseren Willen freigesetzt wird. Achtet doch darauf, dass hier nichts vom Satan steht. Sicher ist er derjenige, der als der Mörder von Urbeginn und als der Vater der Lüge die Sünde in unser Leben setzen will. Aber wir werden hier als vollverantwortlich angesprochen. Ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und geködert wird. Die Sünde empfängt, die Sünde reift aus, die Sünde wird vollendet und ihre Ausgeburt ist der Tod. Dem steht eine andere Zeugung gegenüber. Die Zeugung aus dem Geiste des lebendigen Gottes. Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei welchem keine Veränderung des Wesens ist, noch eines Wechsels Schatten. Und nun die andere Zeugung auf dem Wege der Sohnschaft. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht aller seiner Geschöpfe seien. Was muss das für den Vater des Lichtes sein, dass Menschen in diesem dem Bösen verfallenen Kosmos ihn lieben? Dass es Menschen gibt auf dieser Welt, die Träger seines Geistes sind, gezeugt aus seinem Geiste, Träger seines Lebens, Träger seiner Liebe, seiner Liebesgedanken, wissend um das Wesen Gottes, das uns enthüllt worden ist durch den Heiligen Geist, eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe. Erstlingsernte und der Gerste, Schavuot, Pfingsten, das Fest des Weizens und der ersten Feigen, Sukkot, Laubhüttenfest, das Fest der Schlussernte, der Oliven, der Datteln und des Weines. Paulus hat das gewusst. Er sagt einmal, der Erstling Christus. Und zu diesem Erstling gehören wir als seine Glieder. Danach, die ihm angehören werden, bei seiner Parousie, bei seiner Wiederkunft. Das ist der Weizen, das sind nicht wir, das ist Israel. Dass er rettet wird in seiner Anwesenheit am Ende des Tages. Und dann der Rest, nicht das Ende, der Rest, die Vollendung, die Vollernte Gottes, das Ziel, wenn der Christus das Reich und die Herrschaft dem Vater übergeben wird, der ihm alles untergeordnet hat und sich selbst wieder dem unterordnen wird, der ihm alles untergeordnet hat, damit dann Gott sei alles und in allem. Wir sind die Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe. Wir sind Söhne. Aus diesem Grunde steht in den Sprüchen so oft die Anrede, Beni, mein Sohn, als Anrede des Vaters an den Erstgeborenen. Aber es steht auch in den Sprüchen die Anrede, ihr Söhne, als Anrede des unterweisenden Vaters an die nachgeborenen Söhne. Ein Sohn wurde ich, ein zarter und einziger angesichts meiner Mutter. Ein Sohn wurde ich meinem Vater. Der Herr schenke uns, dass auch wir uns immer bereitwilliger auf diesem Sohnesweg bewegen. Er schenke uns, dass wir jedes Misstrauen gegenüber Gott fallen lassen. Dass wir in all unserem Mangel, all unserer Not uns sichern an ihm, dem lebendigen Gott, der freiwillig gibt, der keine Vorwürfe macht. Amen.